Liebe Freunde der Gemeinde, meine lieben Geschwister, in den letzten Versen der Passionslesungen an Karfreitag hörten wir, die Frauen, die aus Galiläa gekommen waren, machten alles bereit, um nach dem Schabbat sich um den Leichnam des Herrn zu kümmern. Die Lesungen der Passion entnahmen wir dem Lukas-Evangelium. Und Markus fährt mit seinen Berichten, die ihm zugegangen waren, fort im letzten Kapitel seines Evangeliums. Wir haben uns nicht abgesprochen. Natalia hat es schon gelesen. Ich lese es uns noch einmal, jetzt in der Übersetzung von Luther 2017. Also Markus 16, die Verse 1 bis 8. Und dort heißt es: Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. So danken wir dir, Herr Jesus, dass du durch deinen Geist hier bist, unter uns, unter deinen Kindern, deinen geliebten Königskindern. Herr, wir danken dir für all das Licht, das du uns gibst. Nun segne uns durch dein Wort. Amen. Schon seit einer ganzen Zeit meditiere ich häufig über ein Wort aus den Schriften. Meine Frau kennt das mittlerweile. Da gehe ich dann manchmal ein paar Wochen mit einem Wort. Manchmal sage ich es ihr dann, dieses oder jenes Wort ist es gerade. Zuweilen ist es nicht einmal ein Vers. Oft ist das aber nicht immer. Seit 2 Wochen ist das nun ein Ausspruch aus diesem Text für heute. Und zwar: Entsetzt euch nicht. Also dieser Teil aus Vers 6 dieses Textes aus Markus 16. Und dann taucht dieser Vers immer wieder in meinen Tagen auf. Ich denke an ihn, ich spreche ihn laut aus in meinem Büro oder wo ich gerade bin. Entsetzt euch nicht. Und jeder und jeder wird es vielleicht anders erleben, erfahren, anders vorgehen, wenn ihr meditiert. Es ist bei mir ohnehin eigentlich immer so, dass ich mehrere Worte durch meinen Dienst in mir tragen darf, mit denen ich mich befasse, sie auf mich wirken lasse. Doch eine Meditation wie die zu diesem Ausspruch bedeutet zumindest bei mir vor allem eine Betrachtung. Nicht gleich das Zuordnen. Nicht gleich in irgendwelche Schubladen reinstecken, nicht gleich auslegen zu wollen, sondern wirken zu lassen, zu betrachten. Um dann, wie jetzt, wenn es an die Arbeit des Predigers geht, darüber nachzusinnen, was da gesagt, was da gemeint sein könnte. Und Entsetzen ist ja, wie junge Menschen das vielleicht heute sagen, durchaus ein ganz krasses Wort. Entsetzen. In den Beispielsätzen der Lexika und Wörterbücher, die ich mir angeschaut habe, können wir hören, sagen wir mal, jetzt vier Beispiele habe ich rausgesucht. Da heißt es, namenloses Entsetzen machte sich breit. Bei diesem Gedanken erfasste mich kaltes Entsetzen. Ein heftiges Gefühl von Angst und Entsetzen stellte sich ein. Mit Entsetzen stellte er fest, dass er von Feinden umgeben war. Und nun bekommen wir vielleicht eine Ahnung davon, was da in diesen Frauen vorging, wenn wir in Vers 5 hören, und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen jungen Mann zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Und Entsetzen und Schrecken werden hier und da in der deutschen Sprache gleichgesetzt, aber sich zu erschrecken ist doch eines, sich zu entsetzen, wie Luther und Elberfelder es hier übersetzen, offenbar doch noch was ganz anderes. Sie waren also entsetzt, so wie wir es heute manchmal auch in unserer Sprache noch hören. Und wir zum Beispiel in den Nachrichten hören, dass eine Brücke in Baltimore nach einer Schiffskollision zusammenstürzt. Diese Bilder haben wir wahrscheinlich alle gesehen. Und dann, wie es eben oft gesagt wird von einigen Menschen, ihre sterblichen Überreste nicht mehr auffindbar sind. Und das macht dann eben einigen Menschen einfach zu schaffen, denn da ist dann und bleibt eine Ungewissheit, die in den Hinterbliebenen bohrt. Was ist mit ihr, was ist mit ihm? Ist er etwa doch noch am Leben? Man kann sich nicht verabschieden. Und hier sind es wohl einige Faktoren, die Frauen hier entsetzten. Vers 2 in der Neuen Genfer. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich also auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Ob sie wohl da schon erschrocken waren? Eben fragten sie sich noch, wie werden sie das machen, wie kriegen sie diesen Stein da beiseite? Und dann war er schon weg. Was könnte oder sollte da gerade vorgefallen sein? Ob ihnen schon da das Entsetzen im Gesicht gestanden haben wird? Jedenfalls gingen sie also in diese Grabkammer hinein und es kommt zum ersten Mal dieser Begriff auf. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand. Und sie entsetzten sich. Aber warum entsetzten sie sich da? Weil sie sich vor dem jungen Mann fürchteten? Weil er ein weißes Gewand trug? Und so ist das dann. Ich habe immer wieder an diese Begebenheit gedacht, wenn ich dieses Wort in mir aufrief. Und je öfter ich das Wort und das, was da geschah, aufrief und mir anschaute, desto mehr war da der Eindruck, dem näher kommen zu dürfen. Denn da war alles außerordentlich, nichts sofort zugänglich, einfach irgendwie so zu erfassen, aha, da ist das und das, nein. Vielleicht war es ihnen klar, dass es ein Engel war, der da war. Aber allein doch schon diese Szene, wir müssen uns das vorstellen, wenn wir uns das vorstellen wollen, dann ist das doch geradezu gruselig. Spooky, sagen junge Menschen dazu in heutiger Zeit. Und dann spricht dieser Engel auch noch mit ihnen. Er sagt das, was die Elberfelder und Luther so übersetzen und mich fast 2 Wochen beschäftigt hat. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben. Und auch Luther übersetzt das ganz ähnlich. Sie hören also, dass er, sein Leichnam, nicht da ist. Er ist nicht hier. Und sicher sind sie noch immer entsetzt. Geradezu schockiert werden sie gewesen sein. Denn auch wenn der Herr sie doch immer wieder im Vorfeld hineinführen wollte und das tat in dieses Heilsgeschehen, denn es ist Teil des Heilsgeschehens, hatten es alle gehört? Hatten es alle mitbekommen? Hatten es alle verinnerlicht? Und ein Petrus, der nun wirklich mit am dichtesten dran war und dennoch war sein Kephas, wie er ihn nannte, erschüttert, als er das hören musste, was ihm unser, sein Herr und Meister bereits mehrfach doch schon anvertraut hatte. Das erste Mal in Matthäus 16, in 21 und 22. Danach redete, heißt es da, Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite, heißt es da, und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Es war, und das dürfen wir immer wieder in der heutigen Zeit so sehen, nicht wirklich ganz zu erfassen, was die Jünger damals erlebten. Späterhin, als sie dann in allen Dingen durch den Geist in die Wahrheit geführt werden durften, dann waren sie in der Lage, es zu erkennen, was da war. Luther übersetzt in Versen 6 und 7, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Da fällt dann dieses Wort, das wir traditionsgemäß zu Ostern aus allen Mündern, aus vielen unseres Bundes der Baptisten zu hören haben. Der Herr ist auferstanden. Und da dürft ihr jetzt mit einstimmen. Was antworten wir darauf? Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Engel zeigte ihnen also diese Stelle, wo der Leichnam gelegen hatte. Aber der Engel gibt ihnen auch Weisung, wie so häufig Engel das tun, zu den anderen Jüngern zu gehen, vor allem zu Petrus, und es ihnen zu melden. Und ihnen zu sagen, dass der Herr schon weggegangen ist, nach Galiläa vorangegangen, und dort werden sie ihn sehen dürfen. Was muss das mit ihnen gemacht haben? Und spätestens da denken wir heute aufgeklärten Jünger des Herrn hier und heute, da sollte doch Freude in diesen Frauen langsam aufsteigen. Aber was lesen wir dann im nächsten und im letzten Vers 8, jetzt wieder in der neuen Genfer? Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Welches Wort finden wir hier wieder? Entsetzen. Und meine lieben Freunde, liebe Geschwister, hier ist für mich wieder einmal die Glaubwürdigkeit der Bibel zu finden. Das hätte ja alles auch ganz anders geschildert werden können. Das hätten sie doch weglassen können, wie die wahren Glaubenhelden da gestanden haben. Natürlich, das wussten wir doch, jetzt können wir voranschreiten. Nein, das ist für mich glaubwürdig, wie es nur irgendwie glaubwürdig sein kann. Sie zitterten vor Furcht und Entsetzen. Das ist für mich glaubwürdig. Und es ist schon deshalb für mich so glaubhaft, da es um etwas geht, das weltbewegend ist wie nie etwas zuvor oder danach in dieser Welt. Wir haben ja gerade gesungen, freue dich, Seele, die Hölle erbebt. Das ist da geschehen. Das ist da passiert. Und da ist Himmel und Erde in jeglicher Hinsicht betroffen, ja geradezu erschüttert. Der Tod, dieses Machtmittel, dieses Bollwerk des Satans wird überwunden. Der Tod ist besiegt für immer. Und es sieht alles ganz furchtbar aus und es ist das Gegenteil davon. Und er ist eben nicht allein in und mit dem Herrn Jesus überwunden. Nein, unser Herr ist das Leben. Bei kaum einem Wort unseres Herrn Jesus ist mein Herz mehr geöffnet als bei dem aus Johannes 14, Vers 19 und die alte Zürcher übersetzt. Noch eine kurze Zeit, so sieht die Welt mich nicht mehr, ihr aber seht mich, denn ich lebe und auch ihr werdet leben. Oder Geschwister, wie es Luther unvergleichlich übersetzt, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Das sind Worte, die nie vergehen. Alles das, was wir hier sehen, alles das, was wir hier irgendwie hören, sehen können, wird vergehen, es wird nichts bleiben. Dieses Wort wird bleiben und alle Worte, die er gesagt hat. Alles wird vergehen, nicht sein Wort. Und meine Lieben, da müssen wir realistisch bleiben, wenn Menschen in der heutigen Zeit diesem Geschehen von Golgotha und der Auferstehung begegnen, dann ist da womöglich auch ein Entsetzen. Diese Szenerie in dieser Grabkammer ist ja jedenfalls auch irgendwie zum Entsetzen oder etwa nicht. Vielleicht sogar in des Wortes eigentlicher Bedeutung fürchterlich. Das war einfach fürchterlich, was Sie da gesehen haben. Denn wer nicht im Lichte dessen sich aufhält und bewegt, der das Licht ist, für den wird das nur Finsternis gewesen sein. Und es war für sie schon erschreckend, entsetzend. Was ist denn im Weltgeschehen fürchterlicher als der Tod? Ja klar, können wir Bilder sehen aus dem Krieg, fürchterlich, diese ganzen Zerstörungen und so weiter. Aber was, wenn der Tod einen Zug hält? Was, wenn Menschen ihre Liebsten verlieren? Das ist bis heute so und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Wie eine ältere, kluge Schauspielerin in einem Interview sagte, das ich im Radio gehört habe, das hat mir einfach gefallen, diese Frau war klug. Und als sie dann befragt wurde zu ihrem Tode, weil sie war ja schon fortgeschrittenen Alters, da sagte sie, der Tod ist die himmelschreiendste Ungerechtigkeit überhaupt. Das gefällt mir. Weil das ist die Wahrheit. Sie sagt, wir entwickeln uns immer weiter, wenn wir klug sind und werden auch weise im Alter. Wir werden milde im Alter, um dann in ein dunkles, weiß nicht wo gehen zu müssen. Und da gibt es Menschen, die tun sich was vor, machen sich was vor, sie verstecken es. Wie gesagt, immer wieder werden sie dann vielleicht mal erinnert, wenn Sie Bilder in den Nachrichten sehen oder wenn der Leichenwagen mal durch die Straße fährt, ansonsten nicht. Und wir, seine Jünger, vor dem Auftrag immer noch stehen, in dieser Welt, dieser Finsternis, als Licht zu wirken. Dafür sind wir hier. Und den Menschen, so wie dieser ehrlichen Schauspielerin, sagen zu dürfen, entsetzt euch nicht. Oder besser noch mit den Worten der Schrift, wieder aus dem 14. Kapitel des Johannes. Man müsste es auswendig können. Jetzt im ersten Vers, es gilt uns ebenso wie den Menschen, die Fragen haben zu alledem. Es spricht hier der auferstandene Herr, wer nicht mehr irgendwie nur seiner Grabkammer entkommen ist, sondern dem Tod und dieser Welt. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Also seid nicht entsetzt, der Herr Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Er begegnete nicht nur allein den Jüngern, denen die Frauen das mitteilen sollten. Es gab dann noch weit mehr als 500 Zeugen, die bezeugten, dass der Herr auferstanden ihnen begegnet ist. Meine Lieben, hier darf noch einmal das Wort benannt werden, das mich ebenso seit Wochen begleitet. Ihr habt es auch schon ein paar Mal gehört, vor dem Herrenmahl. Zu Karfreitag hatte ich es auch noch mal vorgetragen aus meiner kleinen Taufbibel, die ich 1976 bekommen habe. Ich liebe das. Und der Apostel schreibt da im 2. Korinther 5, Versen 14 und 15, was es ausmacht, diesem Herrn gehören zu dürfen in den Fragen Tod und Leben und Auferstehung. Da schreibt der Apostel, was uns ganz und gar gefangen nimmt, das ist die Liebe, die Christus uns bewiesen hat. Wir denken nämlich so, einer ist für alle gestorben, folglich sind alle gestorben, damit die, die da leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der zu ihrem Heil gestorben ist und auferstanden ist. Deshalb, liebe Schwester, lieber Bruder, bist du auch mit mir ganz und gar gefangen genommen von dieser ewigen Liebe, die er uns gezeigt hat, bewiesen hat. Dass er in diesen Rachen des Todes hineinschauen musste, um ihn überhaupt überwinden zu können. Für dich und mich und alle, die das glauben und annehmen wollen. Deshalb, Geschwister, der Herr ist auferstanden. Amen. Lasst uns ins Gebet gehen, ihr Lieben. Lasst uns zu ihm gehen, dem, der uns liebt.